Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Wie immer, und ich freue mich drauf. Hallo, ihr beiden.
Hallo zusammen.
Wir haben ein paar Themen auf der Liste. Das erste Thema hat der Rüdiger sich gewünscht, Hörerwünsche. Rezession. Die Tagesschau hat irgendwie diese Woche gemeldet, Deutschland befindet sich in einer Rezession. Und ich sitze dann immer da und denke, ja gut, das ist ja jetzt erstmal nur ein technischer Begriff. Und jetzt die Schlagzeilen sehen dann immer so aus, als wäre hier irgendwie, weiß ich, die große Depression erneut ausgebrochen oder sowas. Wie kommt es bei euch an?
Ähnlich.
Also ich bin echt gelangweilt von dieser Art Berichterstattung. Okay.
Ja, es ist in der Tat, es hört sich schlimmer an, als es ist. Also es gibt ja diese sozusagen sogenannte technische Definition einer Rezession. Das heißt, wenn du negatives Bruttoinlandproduktwachstum hast, zwei Quartale hintereinander. Und das haben wir jetzt wohl erreicht, wobei die absoluten Zahlen auch sehr gering sind. Also statistisch, wir dürfen nicht, das Erste, was man da schon mal dazu sagen muss, das sind hochvorläufige Zahlen.
Ja. Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Kann man das jetzt überhaupt schon wissen?
Also man kann Schätzungen machen und genau das ist die Aufgabe natürlich des Statistischen Bundesamtes, solche Schätzungen zu machen, weil du natürlich schon gegebenenfalls auch in Real-Time eventuell gegensteuern musst, wenn das schärfer ausfällt. Die sind, ich glaube, das war so minus 0,5 oder solche Arbeitszahlen. Also es war nah an null. Es war zwar negativ, aber nah an null. Und man muss sich eben klar machen, dass diese Zahlen, gerade diese Anfangszahlen, aufgrund von Schätzungen zustande kommen. Von ersten Daten, die reinkommen, von ersten Surveys, die amtliche Statistik macht, durchführt. Und dann werden da viele Hochrechnungen gemacht. Und die auch noch typischerweise revidiert werden und auch zum Teil noch Jahre später revidiert werden und zum Teil erheblich revidiert werden. Das darf man nicht vergessen.
Du hast halt immer so, oh, Deutschland ist in die Rezession abgerutscht, hier gibt's hier und diese Prognosen und darunter sehe ich aber niemals irgendwie so eine gut nachvollziehbare Tabelle oder Grafik darüber, wie oft diese Prognosen auf welche Weise richtig oder falsch gelegen haben. Das kommt irgendwie nie in der Berichterstattung.
Es ist in dem Sinne keine Prognose, es ist ein Nowcast, wenn du so willst. Ne? So nennt man das technisch gesehen. Also es geht ja nicht jetzt um die Zukunft, sondern es geht um das, was jetzt passiert ist, gerade im zweiten Quartal. Aber wie gesagt, das ist selber einer massiven Schätzung unterworfen. Das heißt, diese Zahlen sind mit einer großen Unsicherheit, aber wenn in 5 Jahren das dann, sagen wir mal, die finalen Daten korrigiert werden, dann kann durchaus rauskommen, dass das vielleicht ein Nullwachstum war, vielleicht sogar plus 0,1 und dann wird kein Hahn mehr danach krähen, ja. Ob das damals haben wir da eine Rezession gehabt, aber in Wahrheit waren wir vielleicht gar nicht in der Rezession. Insofern, das ist alles, da wird eine Exaktheit vor, das ist der erste Punkt erstmal. Da wird eine Exaktheit vorgespiegelt, die so einfach nicht da ist in der amtlichen Statistik. Das muss man sich als erstes mal klar machen.
Warum sollte mich das überhaupt jetzt interessieren? Also es ist ja ein Riesengewese medial. Also es ist ja nicht nur irgendwie ein kleiner Kasten im Wirtschaftsteil, wo steht, übrigens, wir haben gerade Rezession oder Rezessionsgefahr. Warum sollte mich das jetzt genau interessieren, dass wir möglicherweise in eine Rezession kommen?
Naja, weil das politisch natürlich ein wunderbares Theaterspiel ist. Ich meine, die Opposition hat das gleich, das ist Habecks Rezession, ja. Oh Gott, so, ja. Da kann man natürlich Politik machen. Mit dem, was man sonst noch alles Habeck angreifen will. Das ist ja wunderbar. Da kann Springer die nächste Kampagnensau durchs Dorf jagen und die Opposition, was durchaus legitim ist, so ist das politische Geschäft nun mal, wird sich da auch genüsslich tun, ökonomisch, ist das aber jetzt erstmal irrelevant. Wenn der natürlich um minus 5% abgeschmiert wären, klar, dann hätten wir natürlich ein Problem und dann würde man entsprechend wirtschaftspolitisch gegensteuern wollen. Also insofern ist das aber die Zahlen, um die wir hier reden. Und da gibt es eben noch andere Besonderheiten, über die wir reden müssen. Die sind hier einfach zu klein, zu unsicher, als dass man da ein Gewese machen soll.
Wobei man natürlich schon, man kann natürlich schon den Punkt machen, dass das Wachstum in Deutschland relativ zum Rest der Europäischen Union besonders schwach ausfällt. Ob das jetzt, da passiert nichts Magisches, ja, ob das plus 0,1 oder minus 0,1 ist, da passiert bei der Null nicht irgendwie wirklich was Magisches, insbesondere deshalb, weil das ja nicht so ist, dass die Einkommen von allen genau um diesen Prozentsatz sich verändern. Man dann denkt, oh, da hat jemand jetzt verloren. Verlieren und zugewinnen tun ständig Leute. Insofern ist da jetzt nicht irgendwie was Besonderes, was bei der Null passiert. Aber es ist schon so, dass wir ein besonders schwaches Wachstum haben beim Bruttoinlandsprodukt im Vergleich mit dem Rest der Europäischen Union. Da kommen natürlich etliche besondere Effekte dazu. Deutschland ist besonders bei auch den energieintensiven Industrien natürlich der Energiekrise im letzten Jahr ausgesetzt gewesen. Und dann gibt es immer auch andere Industrien, die durchaus Probleme haben, so wie ich das gelesen habe. Ja, aber das stimmt
nicht. Nein, der Hauptbeitrag, das ist nämlich der Witz. Gibt es zwei Sondereffekte hier. Einerseits der Staatskonsum ist einfach nach unten gegangen. Das heißt, staatliche Programme sind einfach ausgelaufen. Ja, das ist der erste Effekt. Und der allerwichtigste Effekt ist, wie gesagt, und das ist jetzt wird es wirklich ein bisschen technisch und nerdisch, die Bruttowertschöpfung, die ist nicht genau dasselbe Maß wie das Bruttoinlandsprodukt, obwohl normalerweise ist der Unterschied zwischen denen so klein, dass man die de facto als identisch ansehen kann. Die Bruttowertschöpfung ist nach oben gegangen. Was also passiert der Hauptunterschied zwischen dem Bruttoinlandsprodukt und der Bruttowertschöpfung ist, dass irgendwas an den Nettogütersteuern ist. Das ist letztlich der Unterschied. Das sind also im Grunde genommen die Steuern, die Firmen zahlen, also sowas wie, ich glaube, die Mehrwertsteuer gehört da dazu, aber auch so Zölle und so, minus die Subventionen, die Firmen bekommen. Das sind die Nettogütersteuern. Und die Nettogütersteuern, das ist quasi sozusagen diese Lücke zwischen der Bruttowertschöpfung und der Bruttoinlandsprodukt, die hat sich irgendwie ganz komisch entwickelt. Das ist eine Sonderentwicklung im zweiten Quartal. Stefan Kotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft hat quasi einen Deep Dive gemacht und hat sich das angeguckt. Letztlich liegt es daran, dass das eine komische Saisonbereinigung ist, die eben noch aus Corona-Zeiten stammt, weil wir da eben an den Nettogütersteuern haben wir natürlich viel gemacht quasi in Corona-Zeiten.
Nettogütersteuern. Das war die Umsatzsteuersenkung, ne?
Ja, das auch, aber dann einen Haufen Subventionen, ja. Du hast einen Haufen Sonderzahlungen gehabt und so. Und das, und wenn du darauf deine Saisonbereinigung dann auch basierst, dann kann es da durchaus mal Ausschläge geben. Und das scheint der Hauptgrund zu sein. Also schon aus diesem Grund, also wir haben, wenn man diesen Zahlen glaubt, ist sogar am Ende mehr produziert worden. Aber wie gesagt, das Bruttoinlandsprodukt gibt es nicht exakt wieder.
Ja, aber das ist jetzt ja wieder den Punkt zu machen, ob das jetzt plus oder minus null ist. Also ne, die grundsätzliche Schwäche kommt schon daher, dass wir insbesondere auch einen schwachen Konsum haben.
Ja, wie kommt's nur?
Ja, das also da gibt's natürlich so schon so so Rückgangs- und Angsteffekte auch bei den privaten Haushalten mit Sicherheit, weil eben auch die Masseneinkommen, die realen Masseneinkommen zurückgegangen sind. Wir haben ein relativ schwaches Lohnwachstum. Also es gibt durchaus schon Effekte, die auf der Nachfrageseite dämpfend sind. Und es ist halt ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld. Ich würde mich jetzt nicht daran aufhängen, ob wir jetzt Rezession haben oder nicht. Das, glaube ich, was interessanter ist, dass wir in den letzten Monaten, im letzten Jahr, in Deutschland eine deutlich schwächere wirtschaftliche Entwicklung haben, relativ zum Rest der Europäischen Union. Das, denke ich, lässt sich aber durchaus erklären mit einer besonderen Exponiertheit durchaus. Es ist aber jetzt auch nicht dramatisch
unterschiedlich. Exponiertheit?
Ja. Gegenüber, also wir haben eben ein großes, wir haben eine relativ große, das große verarbeitendes Gewerbe.
Aber daran siehst du es ja nicht. Die Industrieproduktion ist ja stabil beziehungsweise positiv.
Aber die Dynamik in anderen Ländern ist eine positivere.
Das liegt vielleicht aber daran, dass wir relativ zu den anderen einen höheren Staatskonsum uns leisten konnten in den Krisenzeiten. Ja, das sind auch, das sind ja auch so Effekte. Also insofern, also ich wäre da sehr vorsichtig, wie gesagt, mit dieser technischen und dann so eine Doom und Gloom. Also es gibt hier, glaube ich, noch keinen Anlass zu einem Doomerism oder einem Gloomerism hier. Du hast völlig recht, das ist ein mediales und politisches Spektakel, das übertrieben wurde, das politisch natürlich zu einer angenehmen Zeit kam für die Opposition. Das kann ich schon verstehen. Wie gesagt, der handelnde Wirtschaftsminister ist ohnehin angeschlagen. Da entsprechend jetzt sozusagen das auf ihn zu pinnen, ist bequem, ja, ist klar. Aber eine wirklich ökonomische, sagen wir mal, Bedeutung würde ich dem Ganzen noch nicht anmessen. Man muss es natürlich beobachten, wenn daraus sich eine dauerhafte Wachstumsschwäche ergibt. Wobei auch da muss man sagen, wir werden uns, was diese Bruttoinlandsproduktzahlen und den Umgang mit den Standardstatistiken der Volkswirtschaften Gesamtrechnung angeht, unter den Bedingungen der Klimatransformation sowieso, glaube ich, an neue Verhältnisse gewöhnen müssen. Weil wenn man über die Klimatransformation, da hat und morgen Marc Schieritz einen schönen Thread dazu gehabt, von französischen Ökonomen, die eben den Punkt machen, wenn man die Klimatransformation zunächst mal als Investition sieht, ja, in eine Dauer, in eine Umstellung, die auch Kapitalstockvernichtung zum Teil bedeutet, weil wir den bestimmten alten Kapitalstock einfach nicht mehr weiterverwenden können, dann kann es durchaus sein, dass wir zunächst mal über längere Zeit auch schwaches Wachstum oder sogar Negativwachstum haben werden. Je nachdem, wie sich die Migration entwickelt und die Bevölkerung ist, dann sowieso, aber da machen wir jetzt mal keine Aussagen, da sind wir in der Vergangenheit eh immer falsch gelegen, die Migrationszahlen haben wir immer unterschätzt. Aber wir werden uns möglicherweise schon allein wegen der Klimatransformation, solange die noch nicht abgeschlossen ist und solange eben zum Teil alter Kapitalstock außer Dienst gestellt wird und neu aufgebaut werden muss, ist es nicht klar, wie es den Wachstumsraten ohnehin geht, weil wir halt einen gewissen Verzicht haben, den wir jetzt machen müssen, den wir bisher, also Verzicht im Sinne von, wir müssen eben unseren Kapitalstock fit machen für die Herausforderung der Netto-Null-CO2-Ökonomie. Und das ist überhaupt nicht klar, wie das sich zumindest temporär in Bruttoinlandsproduktswachstumsraten niederschlägt. Aber das ist auch okay so, weil es sich halt hier um eine Investition handelt, um später wieder ein höheres Wachstum haben zu können, beziehungsweise um Investitionen in Wohlfahrt. Es geht ja auch nicht darum, dass man Bruttoinlandsprodukt einfach nur stumm produziert, sondern es geht ja letztlich um Wohlfahrt. Und wir sind uns hoffentlich alle einig, dass eine kühlere Erde eine Erde mit mehr Wohlfahrt ist. Also jedenfalls für die allermeisten von uns. Also darum geht's ja. Insofern müssen wir da eh aufpassen, dass wir diese kurzfristigen Zuckungen, aber selbst mittelfristige Zuckungen des Bruttoinlandsproduktswachstums nicht überinterpretieren in den nächsten Jahrzehnten.
Zumal ja auch, ich meine, gemessen daran, wie desolat unser Kapitalstock ist, müsste ja eigentlich eine ordentliche Investition in diesen Kapitalstock doch zu einer viel größeren wirtschaftlichen Dynamik führen, als bei unseren Nachbarländern, deren Kapitalstock nicht ganz so im Arsch ist.
Das ist halt nicht ganz klar. Also das, was relativ klar ist, ist, dass es halt erstmal weniger Konsum heißt, aber
naja, kommt drauf an, ne? Ich meine, wenn der Staat das Schulden finanziert, also wenn der Staat den Sanierungsstau einfach nur an der Infrastruktur Schulden finanziert in Ordnung bringen wollen würde, dann
irgendwer muss ja darauf verzichten zu konsumieren. Ich kann halt nicht gleichzeitig, also irgendwo muss das Zeug ja herkommen, irgendwer muss es ja machen.
Ich denke mir einfach, dass wenn der Staat investiert, schuldenfinanziert in den Straßenbau investiert, meinetwegen, dass dann die Leute, die Straße bauen, ja was verdienen und damit auch konsumieren und darum eben gerade kein Konsumverzicht geübt werden muss. Oder habe ich gerade Kategoriefehler? Nee,
das kann dann in Inflation gehen, nämlich dann, wenn du eben nicht in der Lage bist, das geht ja nur dann, diese im Prinzip richtige keynesianische Überlegung, die du gerade gemacht hast, funktioniert ja nur dann, wenn du sozusagen Ressourcen rumliegen hast, die noch nichts tun. Oh, wir befinden uns aber zunehmend in einer Ökonomie, in einer angebotsbeschränkten Ökonomie, und es ist unklar, dass sich das ändern wird. Also wir haben tendenziell eine schrumpfende Bevölkerung. Wie gesagt, das kommt noch ein bisschen darauf an, was wir mit Migration machen. Der andere Punkt ist, natürlich kann das Ausland für uns produzieren, und wir haben ja einen riesen Berg an Nettoauslandsvermögen Deutschland angehäuft durch unsere jahrzehntelangen Leistungsbilanzüberschüsse. So, im Prinzip haben wir also Vermögen im Ausland, sodass das Ausland uns eigentlich für uns Konsum produzieren könnte, das ist schon richtig. Nur das funktioniert dann oftmals auch nicht so, immer so ganz smooth.
Ja, zumal ja auch da, wo es um Investitionen geht, das vielfach Bau ist, und das sind ja nicht unbedingt Handel, also zum Teil ist es handelbar, aber vieles davon ist nicht handelbar.
In der Europäischen Union ist es eigentlich schon handelbar, wenn man die Bürokratie mal abbauen würde. Und
ja, aber selbst da, also Wohnungsbau ist nur sehr eingeschränkt handelbar. Da ist bei den Gebäuden ist eines der größten Probleme, da haben wir einen besonders stark veralternden Kapitalstock. Wir haben aber auch in anderen Bereichen, bei der Verkehrsinfrastruktur, haben wir einen veraltenden Kapitalstock. Das ist sehr eingeschränkt handelbar. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, ist ja kein Problem. Die anderen Sachen, die wir so konsumieren, jedenfalls an Güterproduktion, die lassen wir dann halt im Ausland herstellen. Ja, das kann natürlich zum Teil passieren. Das passiert aber auch nicht von heute auf morgen. Und das ist eher eine größere Baustelle, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das einhergeht mit einem Wachstum an Konsum, sondern das wird mit einem Konsumverzicht einhergehen, vermutlich, weil einfach mehr investiert werden muss. Und das heißt, es muss im Inland mehr Ersparnis gebildet werden. Höchstwahrscheinlich. Aber das muss ja nicht heißen, dass dadurch werden Leute nicht arbeitslos. Ja, wenn ich jemanden anstatt Brötchen backen ein Haus bauen lasse, dann ist er weiterhin beschäftigt. Oder ist halt eine andere.
Übrigens, Netto-Auslandsvermögen zum Jahresende 2022 waren 2,7 Billionen Euro. Also 2.700.000 Millionen Euro, das ist wirklich Wahnsinn.
Das ist die deutsche das Spiegelbild der deutschen Exportwirtschaft.
Wahnsinn.
Das ist ungefähr ein Jahreseinkommen quasi.
Ja, das ist aber nicht wenig, Christian.
Nö, das ist viel, das ist viel, das ist viel. Das ist sehr substanziell.
Die Frage ist halt, wie einfach kannst du das sozusagen in Form von Gütern? Ich meine, das ist ja der Punkt am Ende des Tages.
Na ja, gut, dann kaufen wir halt nur noch französische Autos und zahlen aus dem Auslandsvermögen.
Ja, ja.
Französische Autos für alle.
Na, nee, chinesische vielleicht, ja. Also das
ja,
ist
auch gut.
Ne?
Ja, stimmt, also, die sind auch elektrischer.
Genau, das kann sein, dass wir die kaufen werden, keine Ahnung, aber Christian hat völlig recht, das ist, ich meine, diese Handelsstrukturen sind erstmal eingespielt, und da kannst du in der mittleren Frist schon was machen, und das wird sich vielleicht in der mittleren Frist auch durchaus ändern, dass wir dieses Nettoauslandsvermögen abbauen werden, aber ja, ich glaube auch nicht, dass das eine Sache der kurzen Frist ist.
Und übrigens, wenn du was sagst, da kann man was machen. Ich glaube, da ist wichtig, einen Punkt dazu zu sagen. Das muss nicht ein geplantes Vorgehen sein, sondern es passiert durch Marktkräfte völlig von alleine.
Die unsichtbare Hand.
Die unsichtbare Hand, ja genau. In dem Moment, wo zum Beispiel hier die Leute sehen, okay, wir müssen in unsere Wohnungsbau, Infrastruktur, Gebäude etc. investieren, dann werden sich natürlich Gehaltsstrukturen verschieben. Dann werden dementsprechend deutsche Güter im Ausland nicht mehr wettbewerbsfähig sein im Preis. Das ist aber dann an der Stelle nicht schlimm, weil sozusagen Ziel der ganzen Operation ist ja dann auch, dass Ressourcen dahin geleitet werden, wo sie am wirtschaftlich sinnvollsten sind. Und das kann dann durchaus sein, dass das nicht der Export ist, sondern halt die heimische Produktion von Kapitalgütern, die nicht handelbar sind hier.
Ich möchte aber noch mal ein bisschen grundsätzlicher noch einen Punkt machen. Ich wurde dann gefragt, naja, wenn diese zwei Quartalsdefinitionen, wo das Bruttoinlandsprodukt eben schrumpft, wenn das eine Definition der Rezession ist, die eigentlich keine wissenschaftliche Basis hat, dann wurde ich natürlich auf Twitter gefragt, ja, was ist denn die wissenschaftliche Definition einer Rezession? Und da ist es vielleicht ganz interessant für die Hörer zu lernen, dass es die eigentlich nicht gibt. Und ich würde sogar so weit gehen, dass die moderne akademische Makroökonomik jedenfalls mit Einschränkungen überhaupt keine Definition oder einen Begriff von Rezession mehr hat. Der Begriff kommt aus einer älteren Generation, der Konjunkturbeschreibung, der Konjunkturtheorie. Das ist eben diese Auffassung der Konjunktur als sozusagen als mehr oder weniger regelmäßiges, übereinandergelagertes Wellengeschehen, wo du eben Wellenberge hast. Der Prozess dahin, den nennt man dann eben Boom oder Expansion. Und dann hast du eben einen Kipppunkt, einen Wendepunkt und dann geht's in eine Rezession rein, wo das die wirtschaftliche Aktivität schrumpft und dann erreichst du irgendwelche Täler und dann gibt's eben wieder aus dem Tal heraus eine Recovery, eine Erholungsphase und wieder eine Boomphase und so weiter und so fort. Und dann kann man sich die Frequenz dieser Wellen angucken, die Ausschläge, die Amplitude und so weiter. Das ist eine Art und Weise, über Konjunktur nachzudenken, die man so in den 40er, 50er Jahren in den USA entwickelt hat. Mitchell und Burns, auf die geht es zurück. Und auf die geht tatsächlich auch diese Konjunkturdatierung, diese Identifikation von Rezessionen und Expansionen und Peaks und Troughs, also die Täler und die Berge der Konjunktur oder die Gipfel der Konjunktur zurück. Man macht das immer noch. Also es gibt diese Art von Konjunkturdatierung, die aber etwas, sagen wir mal, more sophisticated ist, als etwas anspruchsvoller funktioniert, als diese zwei Quartale Rezession zu betrachten. Das ist so, was wirklich sozusagen in den Banken, ja, in der Politik, im Journalismus, im Wirtschaftsjournalismus eigentlich nur als Rezessionsdefinition durchgeht. Diese Art von Rezessionsdefinition nach diesem Wellenprinzip, nach dieser Wellentheorie, das wird gemacht. Da gibt's in Amerika gibt's da eine Institution für, eine allseits, das ist wie der Duden, das ist eigentlich gar keine staatliche Institution, sondern eine allseits anerkannte, letztlich private, allerdings staatlich geförderte Institution, nämlich das National Bureau of Economic Research, das NBER. Und das hat ein eigenes Committee, ein Komitee, das typischerweise aber sehr stark nach dem Geschehen, früher haben die so 2 Jahre gebraucht, um dann ex post festzustellen, dass es bestimmte Quartale, Rezessionsquartale für die USA waren. Da kriegst du eine offizielle Konjunkturchronologie. Und in Europa gibt es das Center for Economic Policy Research, das CEPR, früher London, jetzt Paris. Da gibt es ein ähnliches Komitee und die datieren sozusagen offiziell den europäischen Konjunkturzyklus. Und der Sachverständigenrat macht sowas Ähnliches dann bricht das dann auf Deutschland runter, wo du dann so offizielle Rezessionsdaten anguckst. Die gucken sich aber nicht nur Bruttoinlandsprodukt an, die gucken sich auch Arbeitsmarktdaten an, ging da die Arbeitslosigkeit zum Beispiel hoch. Also die gucken sich so das ein multikriterielles, letztlich etwas subjektives Verfahren, um dann ex post den Ökonomen eine Konjunkturdatierung zu geben. In den USA geht die zurück bis ins 19. Jahrhundert, das ist ganz interessant, das kann man sich mal angucken. Man muss allerdings dazu sagen, dass die moderne makroökonomische Theorie sich weitestgehend, wie gesagt, mit Ausnahmen, weitestgehend von dieser Wellenphysik inspirierten Weise auf die Konjunktur zu schauen, verabschiedet hat. Und die moderne Makroökonomik ist hat einen statistisch zeitrein theoretischen Blick auf die Konjunktur, in dem der Begriff Rezession eigentlich überhaupt nicht vorkommt. Sondern man schaut sich eben aggregierte Zeit rein, wie das Bruttoinlandsprodukt, den Konsum.
Dann hast du nur noch so eine Undulation um einen Mittelwert über die Zeit.
Ne? Ja, so ähnlich, genau.
Ja, und der steigt stetig.
Der Mittelwert steigt, das stimmt. Also du hast einen Trend, du musst dann halt, du musst eben genau, da gibt statistische Verfahren, um diese Trends dann rauszurechnen, um auch Saisonkomponenten zum Beispiel rauszurechnen. Wir haben ja, wenn du dir die Rohdaten von ökonomische Aktivität anguckst, dann hast du auch saisonale, quasi deterministische saisonale Komponenten. Es wird halt im Sommer immer ein bisschen weniger gearbeitet, weil da viele Leute in Urlaub sind und so. Ne? Und
bevor wir da jetzt immer weiter ausfransen, ab wann ist denn ein Abschwung oder eine Rezession, die es dann in der modernen Theorie vielleicht gar nicht mehr gibt als Begriff, ab wann ist denn ein solcher Zustand in diesem Modell oder in den Daten gefährlich oder zumindest bemerkenswert?
Vielleicht muss ich jetzt noch, also zwei Sätze muss ich schon noch sagen, was wir dann stattdessen machen. Die Konjunktur ist dann in dieser Sichtweise, in dieser rein statistischen Sichtweise, eben keine Abfolge mehr von Rezessionen und Booms und Expansionsphasen, sondern ist letztlich eine Sammlung von typischerweise zweiten Momenten, also Variationen, Momenten, statistischen Momenten, die Variation, die sozusagen Schwankungsstärke misst, ja, oder auch Persistenz misst, also wie lange sozusagen bleibt was übertrennt, oder wie ist die Tendenz, wieder zum Trend zurückzugehen? Solche Art heutzutage in der modernen Konjunkturtheorie macht man auch noch höhere Momente, dritte und vierte Momente kann man alles machen. Aber letztlich ist die Konjunktur für einen modernen Makroökonomen, dessen Modelle, der Modelle bauen will, die dieses Konjunkturgeschehen sozusagen widerspiegeln, der kümmert sich nicht um Rezession oder Expansion, sondern der kümmert sich darum, dass er diese Momente trifft, diese statistischen Zeitreihenmomente. Also das haben wir nochmal gesagt. Und in diesem Sinne kommt der Rezessionsbegriff in der modernen Makro eigentlich nicht vor. Und insofern soll man sich, also das ist alles toll für Journalisten. Ich verstehe, warum man damit gute Schlagzeilen machen kann. Ich verstehe auch Politiker, warum man mit dem Rezessionsbegriff gut Oppositionspolitik machen kann. Immer gut. Man soll nur keine wissenschaftliche Basis notwendigerweise behaupten. Das will ich, glaube ich, am Ende gesagt haben. Was dann besorgniserregend ist, da gibt es eben auch keinen, es gibt jetzt keinen sozusagen kein Kriterium, wie schlimm das ist, weil es auf viele Dinge ankommt. Du willst dir Arbeitslosigkeit angucken, zum Beispiel, oder den Konsum angucken, ja. Wenn das Bruttoinlandsprodukt einbricht, aber die Arbeitslosigkeit nicht nach oben geht oder erstmal nicht nach oben geht oder die Erwartungen stabil bleiben, dann bist du etwas gelassener, als wenn das Bruttoinlandsprodukt einbricht, die Arbeitslosigkeit nach oben geht und vielleicht noch Inflation kommt oder Deflation kommt oder so. Es kommt also auf viele Dinge an. Insofern ist das keine, das ist nichts, was du sozusagen einem...
Kein Score, der irgendwo rausfällt, wo du sagen kannst, jetzt ist es schlimm.
Verstehe. Jetzt wird es aber wirklich
kritisch. Ja, genau.
Sondern du musst dir schon das Gesamtgeschehen angucken. Sonst wären Ökonomen ja auch arbeitslos, wenn es so einfach wäre.
Hier Christian.
Ja, hä?
Du hast vorhin den schönen Satz gesagt, verlieren und zugewinnen tun ständig die Leute. Da habe ich gedacht, ja, genau. Wir haben nämlich gerade Inflation, 6% oder ein bisschen drüber, und ich verliere und die Unternehmensinhaber, die gewinnen. Und daraus kann ich jetzt drehen, einen Begriff, der gerade stark diskutiert wird, was ich auch nicht wirklich verstehe, nämlich die Greedflation, die Gierflation. Das heißt, Unternehmen verlangen mehr für ihre Produkte, als es ihnen eigentlich zustünde. Ich habe Fragen, und zwar, erstens verstehe ich nicht, warum darüber überhaupt diskutiert wird, weil ich bilde mir ein, man kann das ziemlich einfach ausrechnen. Wie viel Output hast du für wie viel Input vor 3 Jahren gehabt, wie viel hast du heute? Also ist das unabhängig voneinander, ne? Also laufen die Steigerungsraten auseinander? Also nimmst du mehr Geld ein, obwohl du, also nimmst du 10% mehr Geld ein, obwohl du nur 5% mehr reinstecken musstest, hast du wahrscheinlich die Preise erhöht und solltest gelüncht werden. Hast du das nicht getan, ist doch alles in Ordnung. Warum diskutieren wir das überhaupt? Könnt ihr das nicht messen?
Ja, das sind viele Fragen.
Ja, ich weiß. Also die Frage ist eigentlich.
Ja, fang ich erstmal ganz kurz nochmal damit an, was ich vorhin meinte mit dem, was ich gesagt habe, damit das nicht vielleicht fehlverstanden ist.
Ach so, nein, überhaupt nicht. Also ich habe dich absichtlich missverstanden.
Es geht darum, sozusagen sehr individuell geschaut. Der eine hat halt
ein
gutes Jahr, der andere hat ein schlechtes Jahr.
Schon klar, es war einfach nur eine wunderbare
Überleitung. Goldene Brücke. Ich verstehe. Ich wollte sie nicht gehen. Inflation und Gewinne. Das ist kompliziert. Weil es natürlich Fluktuationen der Gewinnmargen gibt, die im normalen Zusammenhang mit Fluktuationen in der Nachfrage stehen. Also, wenn der Staat zum Beispiel, weil der jetzt sich das überlegt, er heizt jetzt die Nachfrage an, indem er eine expansive Geldpolitik betreibt, indem er temporär beschränkt Mehrwertsteuern senken würde, indem er Transfers an arme Haushalte gibt, indem er selber irgendwie Güter nachfragt, Panzer bauen lässt oder sonst was. Wenn jetzt die Nachfrage deshalb steigt, dann entstehen daraus Gewinnmöglichkeiten für Unternehmen. Und die nutzen sie auch. Und typischerweise weiten sie ihre Gewinnmarge aus, also sie versuchen es erst einmal, ihre Gewinnmarge auszuweiten, aber weil eben nicht alle Preise in gleichem Maße reagieren können, um sofort diese gestiegene Nachfrage wieder wegzunehmen vom Markt, bleiben halt typischerweise bei den Unternehmen erstmal höhere Gewinne stehen. Welche Preise passen sie nämlich nicht so schnell an? Das sind typischerweise die Löhne. Und dadurch entstehen halt Gewinnmargen. Daran ist nichts Ungewöhnliches. Das geht halt in solch einer nachfragegetriebenen Ausdehnung der wirtschaftlichen Aktivität geht es nach oben und umgekehrt geht es nach unten. Dann gibt es daneben aber durchaus auch Situationen, wo Gewinne deshalb steigen, weil sich Marktkonzentration erhöht, weil das Kartellamt unaufmerksam geworden ist, weil sich technologische Veränderungen ergeben haben, die dazu führen, dass Wettbewerb abnimmt. So, diese Zunahmen von Gewinnmargen, die sind wesentlich problematischer. Weil die sind nicht ein Anzeichen dafür, dass wir dieses nachfragegetriebene Wachstum haben und sozusagen eine Nebenwirkung von dem, was vielleicht positiv ist, nämlich dass die gestiegene Nachfrage sich dann auch in eine gestiegene Ausbringungsmenge umsetzt, in mehr Produktion, sondern gehen dann typischerweise einher damit, dass wir einen Anstieg der Inflation haben, eine Zunahme der Margen haben und gleichzeitig eine Abnahme der Produktion, weil die Unternehmen genau um ihre Margen zu erhöhen, die Produktion absenken. Ja, sie wollen halt Güter künstlich knapp machen. Das ist typischerweise, also das ist halt das, was wesentlich problematischer ist. Wenn man diese nachfrageinduzierte Inflation, die einhergeht mit einem Gewinnwachstum, für problematisch hält, dann gibt es ein probates politisches Mittel dafür. Und das ist kontraktive Geldpolitik. Ja, das macht einfach die zusätzliche Nachfrage kaputt und dann gehen auch diese zusätzlichen Gewinne im Sinne von zusätzlichen Margengewinnen dann natürlich weg.
Wir haben eine Inflation, die scheint mir aber nicht nachfragegetrieben zu sein. Ansonsten hätten ja die Zinserhöhungen was daran ändern müssen.
Naja, das ist nicht so ganz klar, weil die Frage halt ist, wo wäre die Ausbringungsmenge, die Produktion ohne die zusätzliche Nachfrage. Also wir haben ja im letzten Jahr konjunkturelle Stabilisierungsmaßnahmen gesehen. Und zwar in eine wirtschaftliche Situation, die ein schwieriges Umfeld, ein kontraktives Umfeld ist, wo Wachstum zurückgeht, das allerdings nicht nachfragegetrieben ist, sondern es war natürlich angebotsgetrieben. Oder jedenfalls zu einem substanziellen Teil angebotsgetrieben, wegen der Energieknappheit, wegen Unterbrechungen immer noch von Lieferketten, Nachwirkungen von Covid im Arbeitsmarkt und so weiter. Ich glaube, das sind die wichtigen Faktoren, die das Angebot beschränkt haben. Und weil man diesen Rückgang nicht voll hinnehmen wollte, und auch insbesondere um die Verteilungswirkungen abzufedern, hat man ja dagegen wirtschaftspolitische Maßnahmen ergriffen. Und auch die Geldpolitik der EZB ist sicherlich mittlerweile kontraktiv, aber sie ist natürlich relativ dazu, wie stark die Inflation gestiegen war, ist sie jetzt nicht kontraktiv. Müsste
eigentlich noch 3% weil drauflegen.
Die Zinsen sind ja noch immer deutlich unter der Inflationsrate und die Zinsen sind auch unter der Inflationsrate, die wir fürs nächste Jahr erwarten. Also insofern so massiv kontraktive Signale kommen da aus der Geldpolitik nicht. Insofern eben ist das, was man sich auf sozusagen der politischen Abwägung, denke ich, überlegt hat. Man nahm halt lieber ein bisschen mehr Gewinne und ein bisschen mehr Inflation hin, um umgekehrt aber insgesamt die wirtschaftliche Aktivität hochzuhalten, weil so ist jedenfalls meine Lesart, ja, weil die Sorge, in eine stärkere Kontraktion zu gehen.
Kann es überhaupt sein, dass wenn die EZB stärker in die Kontraktion geht, dass unser Arbeitsmarkt davon überhaupt nur angepackt wird? Also wir haben doch angeblich so viel Fachkräftemangel und angeblich so viele offene und unbesetzte Stellen.
Wenn du jetzt 10% Zinsen hättest, natürlich, dann ist Schicht im Schacht. Es gibt natürlich ein Zinsniveau, wo das genau liegt. Das weiß natürlich keiner. Und das versucht die EZB auch nicht rauszufinden, weil die wollen ja gerade, die FED und die EZB wollen ja gerade was hinbekommen, was man in im Jargon des Soft Landing nennt, ja, also eine überhitzte Wirtschaft, und überhitzt ist sie eben, weil relativ zu dem reduzierten Angebot die Nachfrage stabilisiert war und dann eben doch zu hoch ist. Das ist genau das, warum wir Inflation haben, eben so abzukühlen, dass es möglichst ohne Arbeitslosigkeit hinbekommt, weil Arbeitslosigkeit, das hatten wir mal, gerade in den USA hatten wir mal eine ganz, ganz schlimme Disinflation mit einer relativ starken Arbeitslosigkeit, das war Anfang der 80er Jahre. Und was die Fed jetzt halt versucht, ist tatsächlich, und auch die EZB, möglichst das Ganze über Reallohnkürzungen hinzubekommen, ja, also dass wir nicht ganz so ein starkes Reallohnwachstum haben, aber möglichst ohne Arbeitslosigkeit. Die Bedingungen dafür sind gut, wie gesagt, weil wir ohnehin relativ knappes Arbeitsangebot haben. Insofern sind wir da noch weit weg. Aber das heißt nicht, dass es keinen Zinssatz gäbe, bei dem du nicht die Ökonomie komplett abwürgen würdest.
Also es ist kompliziert, es ist noch lange nicht, der Hebel ist noch lange nicht richtig angesetzt. Und trotzdem reden wir über sogenannte Gierflation. Es scheint also doch immerhin irgendwelche Indizien zu geben.
Naja, wie gesagt, das sind aber die Indizien, die kommen von, sagen wir mal, zweifelhafter Datenbehandlung. Damit fängt schon mal an. Wie gesagt, Christian hat ja schon den einen Aspekt genannt. Du kriegst eben, es ist in der Tat so, dass auch durch eine rein nachfragegetriebene Inflation Gewinne zunächst mal steigen können, die aber selber mit Greed erstmal nichts zu tun hat, sondern die Wettbewerbssituation ist völlig unverändert, sondern es bieten sich halt da, wo du eine boomende Wirtschaft hast, gibt's auch Möglichkeiten für Unternehmen eben Gewinne einzufahren. Das ist ja völlig normal. Also es ist eine Kombination von zweifelhafter Dateninterpretation, aber auch Datenbehandlung. Ich will mal noch ein paar andere Dinge noch nennen. Es fängt schon mal damit an, wie berechnet man Profite überhaupt? Das ist nämlich gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Was da zum Beispiel im allergrudesten Fall gemacht wird, ist, man nimmt sich das Bruttoinlandsprodukt oder genauer genommen das Bruttonationaleinkommen, ja, und zieht dann die Lohnsumme ab und nennt den Rest Profite. Also da hast du dann auch noch so Kapitaleinkommen und Mieteinkommen und alles Mögliche mit drin. Du hast aber auch noch so Dinge wie Abschreibungen mit drin, ja. Und für Deutschland hat sich zum Beispiel die Volkswirte der Commerzbank haben sich das mal genauer angeguckt. Und wenn du die Abschreibungen anders berücksichtigst, wenn du die Abschreibungen auch noch abziehst, ja, also Abschreibungen, das bedeutet eben sozusagen Kapitalerhaltungskosten für die Firmen. Die werden in dieser ganz einfachen Rechnung den Profiten zugeschrieben. Das sind ja aber in dem Sinne keine reine Profite, in dem Sinne, die der Unternehmer einfach mal so nehmen kann und sich dann eine Yacht kaufen kann und durch Saint-Tropez rumschippen kann, sondern die muss er ja im Prinzip wieder reinvestieren, um sozusagen die unternehmerische Substanz zu unterhalten, ja. Wenn du die also abziehst, dann gibt's überhaupt gar, dann sieht man überhaupt nichts an Profitwachstum. Also ein großer Teil dieses sogenannten Profitwachstums, wie gesagt, haben sich Leute für Deutschland angeguckt, resultiert einfach dadurch, dass die Profite gar nicht richtig ausgerechnet werden und da Abschreibungen drin sind, weil wir eben auch eine Verteuerung von Kapitalgütern sehen. Das heißt, die Wiederbeschaffungskosten für Kapitalgüter sind auch gestiegen. Und wenn du das mit berücksichtigst, dann wird dieses angebliches Profitwachstum wird schon weniger stark zum Beispiel. Also das ist zum Beispiel ein Punkt mit einfach unseriösem Umgang mit den entsprechenden Daten.
Aber auch das kann man doch ausrechnen. Da gibt es doch Daten darüber und das muss man doch ausrechnen. Ich stelle mir wirklich ganz billig vor, ich stecke 10 Euro in mein Unternehmen, da kommt ein Produkt raus und dieses Produkt verkaufe ich für 11 Euro. So, morgen stecke ich irgendwie 10 Euro rein, es kommt ein Produkt raus und auf einmal verlange ich 12 Euro. Und das ist im Zweifelsfall doch durch nichts zu rechtfertigen. Was mich wirklich nicht loslässt, ist, also ich bilde mir ein, man kann es ausrechnen, man kann es auch relativ sicher ausrechnen und die ganze Diskussion wird nicht mit Daten geführt.
Doch, die wird mit Daten geführt von seriösen Leuten. Nur, das wollen die allermeisten, und du musst nur auf Econ-Twitter gehen.
Ja, Twitter ist für Hass und Hetze, da hole ich mir keine Informationen.
Ich poste jeden Tag fast eine Grafik, ein Datennugget genau zu diesem Thema. Und es ist zum die Haare raufen. Das ist aber nicht sexy für die Politik, für die Wirtschaftsjournalisten. Sondern die finden, diese Gierflation, die verkauft sich gut. Damit hat man einen Schuldigen. Und die sagen wir, die Multischichtigkeit oder die Vielschichtigkeit dieses Phänomens, da wird es dann halt kompliziert. Da muss man sich dann eben mit Fragen der Volkswirtschaft und Gesamtrechnung auseinandersetzen, die meisten entweder nicht verstehen oder zu langweilig finden, weil sie und glauben, dass sie ihren Lesern und Hörern nicht verkaufen können. Darum geht's, ja. Und also das ist der erste Punkt. Jetzt haben wir nur über aggregierte Daten geredet. Wenn du eigentlich das wirklich wissen willst, musst du in die Mikrodaten gehen, in die Unternehmensdaten gehen. Und darum, da geht's jetzt darum, man kann sich jetzt auch mal überlegen, dass so, man kann sich so eine Preisformel überlegen, ja. Der Preis ist etwas, ist ein Markup mal die marginalen Kosten, ein Gut herzustellen, ja. Also die Grenzkosten, ein Gut herzustellen. Und diese Komponenten, den Preis kannst du beobachten, aber diese Komponenten, den Markup, und auch die marginalen Kosten, die Grenzkosten und auch die variablen Kosten. Überhaupt Variable von Fixkosten zu trennen, das ist nämlich auch so eine Geschichte. Es gibt nicht nur technologische Veränderungen, die die Konzentration und die Wettbewerbsidentität verändern können, sondern es gibt auch technologische Veränderungen, die den, sagen wir, die Aufsplittung der Kostenstruktur von Unternehmen zwischen Fixkosten und variablen Kosten verändern. Auch da, das muss man mit berücksichtigen. Ja, diese Größen wirklich sauber zu schätzen, damit verbringen Industrieökonomen, so heißen die, das ist ein Spezialgebiet das Fachgebiet der Ökonomie, die sich damit sozusagen im Grunde genommen ihre Hypotheken bezahlt. Das sind hochkomplizierte ökonometrische Schätzverfahren. Wie gesagt, erstmal brauchst du wirklich gute Daten, Mikrodaten.
Kann ich mir denn die überhaupt angucken? Also ich habe die ja noch gar nicht. Ich muss doch eigentlich kann ich doch erst sauber beurteilen, ob eine Preiserhöhung, die ein Unternehmen gemacht hat, angemessen war, wenn dieses Unternehmen tatsächlich irgendwann auch mal wirklich reinvestiert, wirklich eine neue Maschine kaufen muss, um dann zu gucken, wie viel teurer ist deine Maschine eigentlich geworden. Also wäre doch die Bezeichnung Gierflation vielleicht angebracht, aber erst nach, ich weiß nicht, XY, nach 6, 8, 10 Jahren, wenn ich wirklich sämtliche dafür notwendigen Mikrodaten habe. Also wenn ich praktisch 97% der deutschen Industrie wirklich auch mir mikrodatiert angucken kann und nicht nur aggregiert. Also wenn, dann wären wir zu früh dran mit dieser Diskussion.
Jein, also das ist auch ein Kritikpunkt, den ich habe. Ich würde auch sagen, dass ich konzeptionell die Gierflation nicht ausschließe. Christian hat es genannt. Es gibt Mechanismen. Man kann sich durchaus vorstellen, dass sich Wettbewerbsstrukturen ändern. Dass sich eben diese Markups, das ist eben der Punkt, dass dann diese Marge, die zusätzlich die nicht sozusagen Kosten oder jedenfalls Grenzkosten bedingt. Es kann immer noch Fixkosten bedingt sein. Denn Markups sollen ja auch dazu führen, dass sie in der langen Frist den Unternehmen auch die Fixkosten decken, nicht nur die Grenzkosten, ja. Also auch das kann sein. Aber, also selbst wenn sich Markups erhöhten, müsste man immer noch argumentieren, dass es nicht aus den Fixkosten kommt, sondern aus tatsächlich einer unterschiedlichen Wettbewerbsstruktur. Insofern, das ist möglich, das ist denkmöglich, aber alle diejenigen, die das jetzt sozusagen propagieren, haben letztlich wenig an Evidenz zu liefern, bis auf diese sehr, sehr fragwürdige Behandlung von aggregierten Daten. Es stimmt aber nicht ganz. Also wir haben inzwischen auch Mikrodaten uns angeguckt. Industrieökonomen in den USA haben das gemacht. Auch das können wir dann gerne in die Shownotes posten. Chris Conlon und Company haben eine kleine Studie vorgelegt, die sicher auch noch nicht das letzte Wort sein wird, das da gesprochen wird. Aber auch da wird, die haben sich tatsächlich Mikrodaten angeguckt, Firmen, haben sich die Markup-Veränderungen angeguckt und haben dann geguckt, können wir, gibt es einen bestimmten Zusammenhang zwischen den Sektoren, wo wir besonders viel Inflation gesehen haben, und den Firmen in diesen Sektoren, wo sich die Markups geändert haben. Und diesen Zusammenhang gibt es einfach nicht. Die Korrelation ist einfach null. Auch das spricht nicht unbedingt für die Gierflation. Auch das ist nicht ein hundertprozentiger Nagel in dieser Idee der Gierflation. Es gibt aber einfach verdammt wenig Hinweise. Und speziell für die USA, gerade heute Morgen eine weitere Studie, das ist alles nur wieder jetzt eine makroökonomische Studie, also ohne Mikrodaten sich angeguckt, die sich Francesco Bianchi, kommt jetzt im Quarterly Journal of Economics raus, die sich ein die DSG-Modell angeguckt haben der US-Ökonomie und die dem Modell erlauben, dass sich Markups ändern. Also du könntest in diesem Modell eine Greedflation haben, und die aber auch diese anderen Aspekte mit abbilden, nämlich die Fiskalstimuli in den USA, die wir in den USA noch mal mehr hatten als in Europa, eindeutig, ja. Und deren Botschaft ist eindeutig. Es sind die Fiskalstimuli, zumindest für die USA die Inflation nahezu perfekt erklären. Und zwar sogar, was schwierig ist, sogenannt out of sample. Also mit anderen Worten, wenn du in 19 angehalten hast, das Modell, und dann das Modell sozusagen benutzt, um vorherzusagen, die Stimuli, die dann sozusagen in 20 und 21 gemacht wurde und ansonsten nichts machst und das Modell da anhältst und sozusagen wirklich in die Zukunft ohne Geländer sozusagen in die Zukunft vorhersagst, können die Inflationsentwicklung relativ gut vorhersagen mit allein dieser Geschichte einer zu hohen Nachfrage im Grunde genommen.
Da hätten wir jetzt gar nicht 20 Minuten drüber reden müssen, ne?
Naja, doch. Doch, wir müssen drüber reden, weil so viele Leute drüber reden und so viele Leute dieses Narrativ der Gierflation kaufen. Nochmal, ich bin nicht konzeptionell gegen das, aber die Art der Evidenz, die bisher von den Proponenten der Gierflationstheorie-These vorgelegt wurde, genügt wissenschaftlichen Standards bei weitem nicht. Und die Evidenz, die wir für die normale Nachfragehypothese haben, die ist einfach viel, viel, viel stärker.
Noch so ein Ding, was mir aufgefallen ist. Ihr merkt, ich fange an, Listen zu schreiben. Noch so ein Ding, was mir aufgefallen ist, was diskutiert wurde, war der Industriestrompreis. Ein staatlich subventionierter, verbilligter Strompreis für bestimmte Industriebetriebe, wobei ich mir gar nicht so genau angeguckt habe, welche Industriebetriebe das sein sollten. Und da habe ich gedacht, das kann doch auf gar keinen Fall eine gute Idee sein.
Ja, was als erstes schon daran keine gute Idee ist, aber das ist vor allem aus meiner Sicht der negativste Aspekt davon überhaupt ist, dass dieses Fehlbenennen von Dingen sich fortsetzt. Weil nämlich jedenfalls in dem Vorschlag aus dem Bundeswirtschaftsministerium, da gibt es keinen Industriestrompreis im Vorschlag zum Industriestrompreis.
Entschuldigung.
Das ist so wie bei der Gaspreisbremse, wo halt auch nicht der Gaspreis verändert wurde, sondern den Haushalten ein Transfer bezahlt wird. Und das Gleiche, die Idee, die jedenfalls in dem Vorschlag niedergelegt ist, ist, dass den Unternehmen, die besonders viel Strom beziehen, dass denen ein Transfer bezahlt wird, der auf dem tatsächlichen Marktstrompreis basiert und einem Zielstrompreis multipliziert mit einem für solch ein Unternehmen typischen Stromverbrauch. Ja, sodass dieser Transfer völlig unabhängig ist vom tatsächlichen Verbrauch, dementsprechend keinen Anreiz bietet, mehr Strom zu verbrauchen, weil meine erste Reaktion, als ich so die Überschrift-Schlagzeile gelesen habe, ja, das ist irgendwie jetzt nicht so, wenn Strom knapp ist, eine super Idee, den Stromverbrauch anzureizen, aber das soll eben nicht passieren. Was wird also subventioniert? Es wird nicht der Stromverbrauch subventioniert, sondern es werden die Arbeitsplätze subventioniert in der stromintensiven Industrie. Das führt natürlich auch relativ zu einer Situation, wo die Arbeitsplätze nicht subventioniert werden, führt das sicherlich auch zu einem höheren Stromverbrauch, weil man ja damit das Abwandern von der stromintensiven Industrie verhindert. Allerdings ist der Effekt natürlich wesentlich indirekter. Die Unternehmen haben immer noch einen großen Anreiz, sparsam mit Strom umzugehen und gegebenenfalls halt auch in die Eigenstromproduktion hinein zu investieren, wenn das günstig ist, insbesondere durch erneuerbare Energien. Hinzu kommt, dass das verknüpft werden soll mit mit Anreizen zur, sagen wir mal, technologischen Umstellung, Erneuerung, Stromeinsparung etc.
Aber ich habe doch dann überhaupt keinen Anreiz, meinen Stromverbrauch weiter zu senken oder irgendwie umzubauen.
Doch, weil du zahlst ja den hohen Strompreis als Industrieunternehmen.
Ja, aber ich kriege ja vom Staat was obendrauf. Also ich kriege ja einen Kickback sozusagen.
Ja, aber das kriegst du, ob du viel Strom verbrauchst oder wenig Strom verbrauchst, kriegst du gleich.
Okay, jetzt habe ich's, okay.
Aber ist das wirklich so, Christian? Du sagst es immer, du bist der Einzige, der das sagt.
Ja, so steht es, so habe ich es, also nee, ich bin nicht der Einzige, Zuchmann von Bruegel, der sich's auch angeguckt hat, im Detail, sagt es, und das ist so der einzige Punkt, wo er so einen grünen Haken hintergehakt hat. Sag mal, ja, sorry, Entschuldigung. Natürlich habe ich jetzt nicht den x-ten Entwurf oder so davon gelesen. Den Entwurf, den ich gelesen hatte, der hatte genau dieses Element. Es soll ein standardisierter Verbrauch für das jeweilige Unternehmen bestimmt werden. Dann soll geschaut werden, was ist der Marktpreis an der Börse, was ist der Zielpreis. Es geht auch nicht darum, wie viel das Unternehmen selber zahlt. Ja, das heißt, da ist auch einem Riegel von Manipulation ist da ein Riegel vorgeschoben, sondern es ist einfach die Differenz zwischen Börsenpreis und dem Zielpreis multipliziert mit der Menge, die man für, ich sage jetzt mal, angemessen hält für so eine Art von Unternehmen. Für so eine Art von Produktion.
So. Das heißt, würde ich dann hingehen und würde produktiver werden, würde ich sogar noch Geld behalten können.
Genau.
Ah, okay.
Richtig. Das ist die Idee. Das ist da der Entwurf.
Finde ich einen guten Anreiz.
Ja. Ja, also das ist unter den möglichen Subventionen ist es sicherlich die sinnvollste Subvention. Wie gesagt, bezahlt wird, dass Arbeitsplätze in diesen Industrien erhalten werden. Das ist, was bezahlt wird, das ist, was subventioniert wird. Jetzt ist aber durchaus die Frage, die man stellen kann, weil da geht's ja um eine jetzt nicht ewige, aber doch relativ lange Subvention. Also wir reden darüber bis Anfang der 30er Jahre, zumindest 2030. So eine beispielhafte Industrie dafür ist die Aluminiumherstellung.
Völlig absurde Verbrauchszahlen, aber wenn in Neuss das Aluminiumwerk zündet, geht in Düsseldorf das Licht aus. Da gab es früher immer so Witze. Ja, genau.
Ja. Ja, also das, ne, das ist auch, also für mich ist das insbesondere deshalb bekannt, weil das natürlich der gesamte Hintergrund immer in Südtirol der Bumser war. Die Aluminiumherstellung in Südtirol, die was mit, und jetzt komme ich genau zu dem Punkt, was mit erneuerbaren Energien zu tun hatte. Nämlich da, wo ich reichhaltig erneuerbare Energien habe, ist schon seit 100 Jahren die Aluminiumherstellung besonders günstig. Ja, insbesondere wenn ich so Wasserkraftwerke habe, weil die einfach sehr kontrolliert, sehr gleichmäßig, sehr prognostizierbar geben die halt einfach Strom ab. So, und jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, wenn ich umstelle in Richtung erneuerbare Energien, die Produktion, insbesondere die von Aluminium, auch dahingehend umgestellt haben möchte. Heute wird natürlich auch Aluminium auch in dem Maße, in dem zwischen den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und heute die Herstellung von Strom aus nicht erneuerbaren Energiequellen billiger geworden war, wird relativ viel dann eben auch aus nicht erneuerbaren Energiequellen an Strom hergestellt und so weiter. So, jetzt ist aber die Frage, ist es nicht vielleicht viel sinnvoller, die Aluminiumherstellung in Europa wandert nach Nordnorwegen ab? In Nordnorwegen haben wir unendlich viel erneuerbare Energien aus Wasserkraft. Da hatten wir auch die gesamte Energiekrise des letzten Jahres über extrem niedrige Strompreise. Und wenn ich also jetzt Subventionen dafür vergebe, dass hier die Aluminiumproduktion bleibt für die nächsten 10 Jahre, ja, dann bezahle ich eben genau dafür, dass sie nicht dahin wandert, wo ich sehr gute Ausstattung mit erneuerbaren Energien habe, die entsprechende Verlässlichkeit auch haben für die für eine bestimmte technische Produktion notwendig ist.
Da sehe ich genau mein Problem. Wir werden dann nämlich, wenn wir das bekommen sollten, also diesen sogenannten Industriestrompreis, werden wir, sobald der ausläuft oder abgeschafft werden soll, ein Aluminium- oder Arbeitslosargument hören. Ich vertraue der deutschen Industrie halt nicht.
Ja, und der deutschen Politik natürlich auch nicht. Also die Politik muss es ja entscheiden. Also am Ende wird es die Politik entscheiden, dass die deutsche Industrie danach schreien wird. Das kannst du inzwischen als gegeben annehmen. Wir haben ja jetzt schon wieder die Gewerkschaft, die DGB-Vorsitzende hat ja gesagt, dass selbst der Industriestrompreis, da müssen wir gerade, die Subvention müssen wir gerade nochmal verdoppeln, hat sie gestern gefordert, ja. Zusammen, wie gesagt, in schönstem Einklang mit den Arbeitgebern, wenn es darum geht, diese Großindustrien für die Gewerkschaften zu sichern. Und die Gewerkschaften haben natürlich einen Anreiz, speziell diese Großindustrien zu halten, weil da sind sie besonders stark vertreten. Dann tuten die in das absolut gleiche Horn wie die jegliche Industrie- und Arbeitgeberverbände. Und das ist natürlich eine politisch starke Macht, Holger, das darfst du nicht vergessen.
Man kann es allerdings natürlich auch andersrum und dann formulieren, dann ist es nicht mehr ganz so unsinnig. Wenn es nämlich, wenn die Alternative nicht Nordnorwegen ist, sondern ich weiß nicht welches Land in Afrika, wo das mit einem Ölkraftwerk betrieben wird. Ja, das, auch da reden wir wieder bei diesen energieintensiven Industrien häufig reden wir über Technologien, die relativ alt sind, die jetzt nicht so kompliziertes super Hightech-Know-how ist, dass man das nicht in irgendeinem Land außerhalb der Europäischen Union betreiben könnte. Und dann haben wir natürlich das Problem von Carbon Leakage. Das heißt, wenn wir hier jetzt den Strom durch CO2-Abgaben teuer machen, dann wird das halt irgendwo anders hergestellt. Die Frage ist immer, wie kann man damit sinnvoll umgehen? Und die Welthandelsorganisation beziehungsweise die dahinterstehenden Verträge, die schränken sehr stark ein, was man genau machen kann, um dieses Carbon Leakage zu verhindern. Und dann kann, solange wir das nicht gelöst haben, es durchaus sinnvoll sein, in dieser Art und Weise dafür zu sorgen, dass diese Produktion in dem Handelsraum für Emissionszertifikate bleibt, in dem wir sind. Ob das jetzt dafür geeignet ist, ist dann schwierig zu sehen. Aber man kann durchaus ein Argument, glaube ich, sinnvollerweise machen, zu sagen, dass, wenn wir hier den Strompreis durch die Decke treiben, weil wir auf erneuerbare Energien setzen, und das ist halt teurer als Öl zu verbrennen oder Kohle.
Zumindest vorläufig.
Ja, oder vermutlich wird es auch so bleiben. Ist auch nicht schlimm. Manchmal machen wir halt auch Dinge, weil sie gut sind und nicht, weil sie billig sind. Ja, also nehmen wir an, es bleibt teurer. Also ich halte davon nichts zu sagen, oh, in der Zukunft wird es alles super billig. Glaube ich nicht. Ja, kann sein, aber die ganzen Windkraftwerke, die sind zu warten. Und außerdem, diejenigen, die die Kohle und das Öl im Boden haben, die werden weiterhin Interesse haben, das nach oben zu fördern und zu verkaufen. Der Preis davon passt sich auch an. Also es gibt auch durchaus Argumente, die dafür sprechen, dass es so einfach nicht ist, dass das irgendwann das günstigste in naher Zukunft sein wird. Also insofern nimm mal an, es bleibt so. Das ist teurer, aber den Weg gehen wir. Dann entsteht natürlich das Leakage-Problem.
Hätte das nicht längst entstehen müssen? Weil ich meine, wenn ich irgendwo in weiß nicht, irgendein Stahlwerk nach Nigeria baue, kriegt das doch sowieso alles billiger.
Ja, du hast nach wie vor natürlich noch Qualitätsprobleme. Aber der Punkt ist, Christian hat einerseits recht, auf der anderen Seite willst du natürlich vielleicht, und das scheint mir die strategische Partnerschaft mit Afrika, die man ja auch hinbekommen will, glaube ich, speziell für Europa, eben, du willst dann vielleicht auch, dass in Namibia oder in Nigeria, weiß ich nicht, was die Zukunft von Nigeria ist, aber vermutlich auch mit Nigeria, weil es eines der bevölkerungsreichsten Länder einfach ist in Afrika. Mit anderen Worten, Nigeria ist politisch verdammt wichtig, aber eben auch Namibia oder Marokko, ja. Du willst halt denen ja eben nicht nur deren Energie abkaufen in Form von Wasserstoff zukünftig, sondern du willst eben du willst denen durchaus auch die Möglichkeit geben, eine Mittelstandsgesellschaft aufzubauen, zum Beispiel durch solche relativ Low-Tech, wie Christian immer nennt, Anfang des 20. Jahrhunderts, Type of Industrieproduktion. Du willst halt, natürlich die Gefahr ist, dass es ein Ölkraftwerk ist in Nigeria. Was du eigentlich willst, ist natürlich, dass es sich um einen, dass das Aluminium neben der Sonnenfarm in Nigeria oder Namibia gebaut wird. Das ist ja die, das ist ja, was die Welt eigentlich will im Grunde genommen. Und insbesondere Europa will, weil damit endlich mal vielleicht eine Entwicklungschance für diesen Kontinent, der doch so wichtig ist, auch bevölkerungsmäßig, immer wichtiger werden wird. Die großen Wachstumsraten sind in Afrika, nicht mal mehr in Asien. Bevölkerungswachstumsraten sind in Afrika zu sehen. Und die Welt braucht sowieso eine Lösung für diesen Kontinent. Und die Lösung bietet sich jetzt hier mal an. Also das ist ja das, was du eigentlich willst. Also insofern muss das Carbon-Leakage-Problem sowieso irgendwie gelöst werden.
Da gibt es relativ interessante Arten, das anzugehen, die sich auch schon abzeichnen. Und die eigentlich ganz spannend sind, nämlich beim Stahl insbesondere haben wir das, die Frage von sogenannten Grünstahlzertifikaten. Nämlich in dem Maße, dass ich Stahl produziere, der emissionsfrei hergestellt wird. Und das kann dann passieren, indem ich zum Beispiel das mit Strom betreibe oder mit Wasserstoff direkt, der aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird.
Warum soll es diese Zertifikate nicht für Aluminium auch geben?
Genau. Und an der gleichen Stelle, da haben wir eine Entwicklung, die sich sehr positiv überraschend im letzten Jahr eigentlich insbesondere abgezeichnet hat. Nämlich, dass es eine sogar ohne Regulierung, aber auch das kann man natürlich noch mit Regulierung, wenn man das will, an der Stelle, und vielleicht sollte man das wollen, verschärfen. Ja, dass es eine private Nachfrage nach diesem grünen Stahl gibt, insbesondere aus der Automobilindustrie. Ja, wo die Automobilindustrie sagt, wir wollen gerne unseren Kunden anbieten, dass sie das Auto kaufen und das ist aus CO2-neutralem Stahl hergestellt worden. Jetzt muss man sich das nicht so vorstellen, dass da tatsächlich in dem Auto, was du hast, da CO2-neutraler Stahl dran ist, sondern es ist das gleiche wie bei den Fairtrade-Produkten. Da kaufst du den Kaffee ja auch, aber das ist überhaupt nicht notwendigerweise der wirklich fair gehandelte Kaffee, aber für jede Bohne, die du da kaufst, ist irgendwo auf der Welt eine Bohne fair gehandelt hergestellt.
Das ist wie Ökostrom im Stromnetz.
Genau. Das ist genau das Gleiche in Grün. So, und das kannst du natürlich machen. Und an der Stelle kann man natürlich ansetzen innerhalb der Europäischen Union und sagen, das öffnen wir auch zumindest für die Staaten, wo Staatlichkeit hinreichend stark ausgeprägt ist, dass wir glauben, dass sie glaubhaft solche Zertifikate ausgeben können. Es gibt Länder auf der Welt, ja, im Extremfall Afghanistan, die haben keine hinreichende Staatlichkeit. Aber es gibt natürlich reichlich Länder, wo du sagst, nö, das gibt schon, da ist schon irgendwie ein Staat, der hingehen kann, ja, und sagen kann, hier dieses Werk, das hat halt mit Ökostrom produziert und deshalb können wir zertifizieren, dass der Stahl, der hier hergestellt wurde, grün ist und so weiter. Und dann bist du in einer anderen Welt. Und
in diese Welt müssen wir sowieso hin. Und zwar aus mehreren Gründen. Nicht nur aus der Klimatransformationsgründen, sondern auch aus Migrationsdruckgründen.
Ja, das sehe ich auch so.
Wenn wir diese Chance für Afrika, Europa nicht nutzt, wird Europa sowieso völlig unkontrolliert überrannt werden, Migration. Ich meine das jetzt nicht in einem AfD-Sinne von der böse schwarze Mann kommt, sondern ich meine, es ist ja auch ein Riesenpotenzial, dass da Afrika hat eine junge Bevölkerung mit einem enormen potenziellen Humankapital, ja, die können uns inzwischen, und es hat eben dieses wunderbare natürliche Endowment von erneuerbaren Energien, plus dann auch noch ein paar seltene Erden, die interessant ist. Also Afrika hat so viel zu bieten für uns. Ja, wir haben Afrika auch einiges zu bieten, nämlich alles, was mit Erziehung angeht, also Erziehung im Sinne und Bildung angeht, im Sinne von insbesondere der dritte Teil, also Universitätsausbildung und so weiter. Also insofern haben wir Afrika auch was zu bieten. Die Chancen für eine wirklich strategische Partnerschaft, diesmal auf Augenhöhe, Klammer auf, China ist da nämlich inzwischen auch nicht mehr so beliebt, Klammer zu, weil die nämlich ihre Kredite auch ganz schnell mal einfordern und dann musst du zahlen bei China, ja. Das mit den Menschenrechten hat dann auch durchaus schon mal seine Schattenseiten, wenn du so ein knallhartes Regime hast. Also da hat Europa eine einmalige geostrategische Möglichkeit, dass eine Win-Win-Situation für beide Kontinente darstellt, meiner Meinung nach. Insofern musst du das sowieso machen. Ich will aber nochmal einen Schritt zurück, weil man sollte schon mal die Politik auch zunächst mal bei ihrem Wort nehmen und einfach mal schauen, wie die das überhaupt begründet, ja, den Industriestrompreis. Und was ich gelesen habe, scheint mir das tatsächlich ein Transitionsargument, also ein Übergangsargument zu sein. Ich glaube, es gibt einen Konsens tatsächlich in Berlin, dass man das vielleicht mal von, es kann sein, wobei mir noch kein Politiker wirklich so einen Sektor genannt hat, es kann sein, dass du natürlich Sektoren hast, die energieintensiv sind und von nationaler Sicherheitsbedeutung, ja. Mit anderen Worten, die willst du no matter what in Deutschland haben. Oder zumindest in Europa. Ganz einfach, weil, wie gesagt, wir haben eine völlig andere nationale Sicherheitslage. Und dass das sich schnellst, demnächst in Wohlgefallen auflösen wird in der Welt, davon ist nicht auszugehen, ja. Und dann kann es durchaus sein, dass du sowas auch so einen Sektor tatsächlich ewig subventionieren, also jedenfalls lange subventionieren willst. Und das ist dann halt einfach Cost of Doing Business. Also das muss dann halt der deutsche Steuerzahler oder der europäische Steuerzahler müsste das halt dann so runter subventionieren, dass die nationale Sicherheit nicht bedroht wird. Wie gesagt, ich habe noch kein konkretes Beispiel für so einen Sektor gehört. Ich weiß nicht, ob Christian einen kennt. Wenn man Politiker dann sozusagen konkret fragt, dann haben sie auch noch keine Idee. Aber das wäre die eine Ausnahme, ja, wo ich sagen würde.
Also Spezialstahl für die Rüstungsindustrie oder weiß der Geier sowas. Ne?
Vielleicht sowas. Ja, ganz genau. Du willst dann sicherstellen, dass Rheinmetall immer irgendwie Panzer bauen kann.
Und das auch mit speziellen Stählen, von denen der Feind vielleicht nichts wissen sollte oder weiß der Geier, ja.
Genau, zum Beispiel. Ich kann mir schon sowas vorstellen und das kostet dann halt. Das ist dann einfach Teil der nationalen Sicherheitsstrategie Deutschlands und das kostet den Steuerzahler halt genauso, wie die Panzer halt auch kosten. So ist es dann halt. Das ist das eine theoretische Argument zu sagen, wir machen das auch ewig. Ob dann auf deutscher oder europäischer Ebene, Christian, das ist dann wieder nochmal eine andere Diskussion, die man dann gerne haben kann. So, der andere Punkt ist, also, wenn man mit den Leuten in Berlin spricht, ist mein Eindruck schon, dass man sowas wie die Subvention der Werften oder auch eben der Stahlindustrie, der Steinkohle und so, also ein ewige Subventionslöcher, verhindern will. Also davor haben die schon Angst. Also das ist denen klar. Und das wollen die nicht. Ich stimme dir voll zu, Frau Holger, dass die Gefahr einfach ist, dass wenn wir das jetzt machen, in 10 Jahren, wenn es dann auslaufen soll, dass dann genau die gleichen, und dann haben wir vielleicht noch eine dumme Rezession, kann ja gerade sein, ja, dass dann ausgerechnet werden, haben wir eine Rezession.
Perfektes Populismus-Ding ist das, ja.
Ja, der Bruder Müller in 10 Jahren, also nicht der Bruder Müller, sondern ein Bruder Müller.
Bruder Müller Junior.
Der Bruder Müller Junior kommt dann in 10 Jahren und sagt, massive Arbeitsplatz, Massenarbeitslosigkeit, Massenarmut etc. Wir kennen die Argumente ja alle und dann wird's wieder verlängert und wieder verlängert und wieder verlängert. Die Gefahr besteht, weil vor allen Dingen dieses Drohpotenzial abzuwandern, die besteht auch noch in 10 Jahren.
Und die Zulieferer, als Ruhrgebietskind muss ich dann immer sagen, ich muss auch immer an die Zulieferer denken.
Ja, aber wäre dann nicht die viel, viel sinnvollere Diskussion, dass wir uns erstmal fragen, was wäre denn eigentlich das Problem, wenn die stromintensive Industrie aus Deutschland abwandern würde? Wie groß wäre das Problem?
Exakt, so okay, genau. Also, was ich sagen will, ist, in Berlin will diese Dauergeschichte eigentlich niemand. Was man allerdings hört, ist, dass man sagt, okay, wir wollen hier erstmal sozusagen die grüne Transformation schaffen, dann auch für die Industrie in eine Wasserstoffwirtschaft wirklich eintreten, diese Infrastruktur schaffen und der Industrie bis dahin sozusagen ihre Existenz ermöglichen. Okay, das ist also ein Übergangsargument, um dann schauen zu können, wenn wir in diesem neuen Normal sind, ja, wie hoch ist dann der Strompreis noch? Ja, Christian hat gesagt, vermutlich wird er immer noch höher sein, als wenn du als vorher oder auch gegenüber Wettbewerbsländern. Die Frage ist, wie viel höher? Und ich glaube, das kann man wirklich jetzt noch nicht seriös sagen, weil es gibt natürlich technischen Fortschritt und so weiter und so fort, die noch was drehen können an den Preisen. Den können natürlich auch andere, unsere Mitbewerber natürlich bekommen, den technischen Fortschritt, schon klar. Aber wo genau am Ende das Differential dann sein wird und wird es ausreichen für die deutsche Industrie, denn auch jetzt ist der ja schon teurer als bei unseren Mitbewerbern, die macht es halt wett durch höhere Qualität und durch höheres Humankapital. In Deutschland ist ja nicht so, dass wir jetzt schon unbedingt billige Energie und billigen Strom hätten. Kommen wir dann wieder in eine Situation, wo sozusagen unsere natürlichen anderen Vorteile diesen Nachteil beim Strompreis und Energiekosten allgemein wettmachen können. Und willst du im Prinzip bis dahin der Industrie helfen, damit du nicht unnötig diese Strukturen kaputt machst? Weil wenn die einmal weg sind, sind sie tatsächlich einmal weg. Ja, das ist ja das Argument, das rationale Argument, dass die Politiker, also die jedenfalls die vernünftigen Politiker zurzeit zu machen versuchen.
Ich glaube, es ist erstens banaler. Was dahinter steckt. Und zwar rennt die Industrie seit Jahren schon ins Wirtschaftsministerium und klagt über die zu hohen Strompreise. Das ist überhaupt kein Problem, das jetzt in den letzten Jahren erst entstanden ist. Es ist da noch mal schärfer geworden. Und zwar nicht, weil irgendwie der Strompreis in Kongo niedrig ist, sondern weil der Strompreis in Frankreich niedrig ist. Das hat primär was damit zu tun, dass die Franzosen massiv über die letzten Jahrzehnte Stromverbrauch in der Industrie subventioniert haben.
Direkt oder indem sie Atomkraftwerke, also das Risiko der Atomkraftwerke?
Nee, direkt, indem EDF verpflichtet war, eine bestimmte Grundlastmenge an Industrieunternehmen zu einem vergünstigten Strompreis abzugeben. EDF hätte sich günstiger gestellt damit, den Strom nicht an die französischen Unternehmen zu verkaufen, sondern an der Strombörse zu verkaufen. Und dann hätten Deutsche den Strom importiert. So, das ist einfach die Regulierungssituation in Frankreich gewesen. Und das ist energieintensiven Unternehmen, und das kann ich auch so auf einer menschlichen Ebene völlig nachvollziehen, wenn ich jetzt da in der Industrie wäre und sehe, ich gucke über den Rhein, Und der Gegenüber, der kriegt halt da den billigen Strom und ich muss teuer bezahlen und muss das halt durch entsprechende Anstrengungen oder niedrigere Gehälter oder so ausgleichen. Das ist denen ein Dorn im Auge. Und jetzt ist so ein bisschen, glaube ich, einfach eine Situation gewesen, wo die ein Stück weit Lunte gerochen haben und gesagt haben, jetzt kriegen wir das doch durch. Das kommt nämlich auch in eine politische Situation, wo natürlich wir jetzt an ein paar Enden sehen, dass die Transformation in eine CO2-neutrale Produktion, dass das nicht umsonst sein wird. Und das ist jetzt sehr unangenehm für diejenigen insbesondere, und das sind eigentlich fast alle politischen Parteien gewesen, die immer gesagt haben, das wird ganz billig.
Hat das überhaupt irgendjemand nicht gesagt? Das haben sogar die Grünen gesagt, oder?
Ja, genau. Alle haben immer versprochen, das wird total billig. Und es war aber eigentlich immer klar, das ist nicht so, das ist nicht wahr.
Naja, zumindest kurz- und mittelfristig wird es nicht billig, langfristig wird es
schon. Ja, und was langfristig ist, das weiß kein Mensch. Ja.
Zumindest die Claudia Kempfert, mit der ich rede, sagt, das geht schon.
Aber dann bleibt immer noch die Frage, es kommt nicht auf absolute Kosten an, sondern immer auf die vergleichenden, komparativen Kosten. Und da bleibt es dabei, dass die Ausstattung mit erneuerbaren Energien in Deutschland, die ist nicht so katastrophal schlecht wegen der Nordsee, wegen der Windenergie in der Nordsee, aber sie ist relativ zu dem, was wir an Bevölkerungsdichte, Industrie.
Wir werden immer Energieimporteur bleiben. Das ist, glaube ich, klar, ja.
Genau. Und das heißt, was den Strompreis setzen wird, die marginalen Kosten für die letzte Kilowattstunde, ja, das wird immer der Preis von dem importierten Ammoniak typischerweise sein. Und das ist einfach, das ist transportierbar, es ist besser transportierbar als Strom, es ist besser transportierbar als Wasserstoff. Aber es ist natürlich schwieriger zu transportieren als Kohle.
Ja.
Ja, und deshalb, das wird immer so sein, dass die Preisdifferenz zwischen dem Land, wo die Energie gewonnen wird, und bei uns, wo sie verbraucht wird, die wird immer da sein. Aber andererseits ist es so, dass wir eigentlich natürlich, dass man davon ausgehen kann, dass Energie, und so ist, wenn man einfach mal die Vergangenheit versucht fortzuschreiben, die Bedeutung von Energie als Kostenfaktor für die gesamte Industrie ist natürlich dramatisch zurückgegangen. Auch deshalb, das ist auch ein Grund, warum wir im letzten Jahr durch die Krise so relativ ordentlich gekommen sind, relativ zu, was die Leute im Kopf hatten. Ja, die Ölkrise in den 70er Jahren, da war natürlich der Anteil an Ausgaben für Energie viel höher. Warum? Weil wir insgesamt viel ärmer waren und viel, ich sage jetzt mal, dümmere Produkte im Schnitt hergestellt haben.
Aber sorry, dein Frankreich-Argument, das ist alles richtig. Wir wissen, was die langfristigen Kräfte sind in der Wirtschaftsgeografie. Natürlich spielen Faktorausstattungen eine Rolle, das ist alles klar. Aber dein Frankreich-Argument, ehrlich gesagt, ähnlich wie das Argument oder das die Existenz des IRA in den USA, das spricht ja tatsächlich für den Industriestrompreis, und zwar für massive Subventionen. Wenn die anderen mal Subventionen geben, dann willst du vermutlich auch Subventionen, dann bist du nämlich in einer spieltheoretischen Situation und dann willst du ja gerade subventionieren. Also das verstehe ich jetzt nicht.
Das ist nicht klar, es ist wie im Handel, es ist nicht klar, dass du auf Exportsubventionen mit Exportsubventionen deinerseits reagieren willst. Das kommt sehr drauf an. Umgekehrt hast du dann in dem Maße, wie du die Güter importierst, akquirierst du französische, also die Franzosen zahlen halt dafür, dass hier die Güter billiger werden, dann im Import. Das verschiebt natürlich die Produktionsstruktur, das kann zu einem Gesamtverlust führen, die Subvention, aber wir gewinnen durch eine französische Subvention als Kunden natürlich, weil damit französische Produkte billiger werden, die wir als Kunden kaufen können.
Dann, wenn wir Netto-Importeure von französischen Dingen sind.
Wenn wir, ja, in dem Maße, wo wir französische Dinge importieren, und dann müssen wir den Franzosen halt was verkaufen, wo Strom weniger drin ist. Wenn wir darin genauso gut sind, dann ist es ein Gewinn für uns und ein Verlust für die Franzosen. Ja, das ist einfach, weil die sagen, sie arbeiten halt freiwillig für uns.
Aber ob das überhaupt ein Problem wäre, wenn die stromintensiven Industriebereiche abwandern würden, das hat noch niemand gesagt. Ne? Außer natürlich dramatisiert halt. Das wird zum Untergang des Abendlandes führen. Ne?
Doch, ich meine, es gibt so Leute wie Jens Südekum, die relativ klar sagen, glaube ich, wenn ich ihn richtig verstehe, dass sie den amerikanischen Rust Belt und den britischen, wie nennt man die Region da oben, nennt man die auch irgendeinen Gürtel da oben, keine Ahnung, also jedenfalls ist so Birmingham da diese Industrie, diese Mittelengland, Nord- und Mittelengland Industrielandschaft, die das vor Augen haben, die Deindustrialisierung da, die massivsten sozialen Verwerfungen. Ich würde halt auch argumentieren, dass man das in Deutschland aufgrund eines ganz anderen Sozialstaates ja nie so weit kommen und auch einer ganz anders gelagerten Regionalpolitik ja nie so weit kommen lassen würde wie in den USA. Aber das ist denen halt vor Augen, den Befürchtungen, die eben, es gibt eben Leute, die sagen, in der Industrie ist was Spezielles, es ist ein Land mit hoher Industrieanteil, kann sich eben darum geht's ja letztlich, eine Mittelklassengesellschaft oder mit einer Gesellschaft leisten, die eine starke Mittelklasse hat, also wo du wenig Proletariat hast.
Das liegt nur daran, dass wir so viel Industrie haben?
Die These gibt es. Ich will der These damit noch nicht recht geben. Aber das ist, glaube ich, sowas, was so, ja, so viele Sozialdemokraten, ich glaube, Jens Südekum ist da nicht der Einzige, aber viele Sozialdemokraten, auch sozialdemokratische Ökonomen, das dann kann er jetzt selber sagen, ob er sich dazu zählt oder nicht, dass es eben Manufacturing, das verarbeitende Gewerbe in dem Sinne was Besonderes ist, dass es eben so eine, ja, wie man früher gesagt hat, nivellierte Mittelstandsgesellschaft, die dann entsprechenden sozialen Frieden, die mit einem entsprechenden sozialen Frieden daherkommt, während du eben in der Dienstleistungsgesellschaft diese sehr starke Polarisierung hast, wo du einerseits den iBanker, das ist ja auch ein Dienstleister, ja, den iBanker hast, der Millionen scheffelt und der Rest dann halt McDonald's-Jobs und Putz-Jobs machen muss, mit denen du halt nicht wirklich ein Mittelklasse-Leben führen kannst. Das ist, glaube ich, wie so die Horrorvorstellung von Leuten, die in der Industrie abwandern.
Wobei auch das, dann wandert die Industrie ab und die nivellierte Mittelstandsgesellschaft bricht dann praktisch zusammen, weil die Leute, die dann da frei werden in den Industrien, die abgewandert sind, da, wo so viel Fachkräftemangel gerade herrscht, nicht mehr benötigt werden. Das funktioniert für mich hinten und vorne irgendwie nicht.
Aber die ist ja dann nicht mehr da, wo die Fachleute benötigt werden.
Gut, wenn du davon ausgehst, dass es eine Workforce-Migration nur innerhalb einer bestimmten Branche gibt. Aber sobald das durchlässig würde, ist das doch kein Argument mehr, oder?
Naja, die Idee wäre halt, die würden dann halt Pfleger und Kindergärtnerin werden, die verdienen nichts und dann wählen die alle AfD. Das ist, glaube ich, so das Endszenario.
Uns fehlt der politische Wille, die Pfleger und die Kindergärtner anständig zu bezahlen, damit sie der nivellierten Mittelstandsgesellschaft angehören können.
Ja, wobei, lass mal versuchen, das vielleicht noch mal ein bisschen vor dem Hintergrund von ökonomischer Forschung aufzuarbeiten. Erstens wissen wir, dass viel von solchem Strukturwandel dadurch passiert im Arbeitsmarkt, dass Leute nicht mehr in die Berufe eintreten, die wegfallen. Und eben in die neuen Berufe eintreten, da eine Ausbildung anfangen, beziehungsweise da anfangen zu arbeiten. Also dass diesen großen Wechsel in der Mitte der Karriere, den gibt es wenig. Und wo es ihn gibt, dann hat er typischerweise, ja, das kommt halt auf die Geschwindigkeit dann an. Dann hat der Arbeitsmarkt hat eine bestimmte Geschwindigkeit, mit der er Strukturwandel einfach verarbeiten kann. Und anderen, wo er das schwierig verarbeiten kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn man sich anguckt, wofür werden Leute denn bezahlt? Wofür kriegen die denn gute Gehälter? Dann hat was damit zu tun, da habe ich jetzt letztens noch mit dem Moritz Kuhn zusammen ein Papier zugeschrieben, dann hat was damit zu tun, wie komplex die Tätigkeiten sind, die sie ausführen, wie autonom sie darin sind und wie viel Verantwortung sie haben. In ihren Tätigkeiten. Und da haben wir einfach in eine Reihe von Dienstleistungsberufen, die da absolut top drin scoren, ja, die eben sehr selbstständig sind, hochgradig komplex und so weiter. Ja, denk irgendwie den Hirngefäßchirurgen. Ja, der kann nicht irgendwie Befehle empfangen, macht dies so, macht es so, der muss das selbstständig machen, das ist komplex und so weiter.
Ja, aber du weißt ja jetzt, was das offensichtliche Einwand ist. Ich meine, wie viele Hirnchirurgen braucht so eine Volkswirtschaft?
Genau. Und das Problem ist, dass viele der zusätzlich geschaffenen Dienstleistungsjobs dann eben leicht nur solche sind, die letztlich Befehlsempfänger sind. Und die werden nie gut bezahlt, nirgendwo. Weder in den USA noch hier, nirgendwo. Und dadurch kriegst du natürlich die stärkere Trennung.
Ist diese schlechtere Bezahlung politischer Wille oder ist das eine, ich sag mal, ökonomische Quasi-Notwendigkeit? Also ist das irgendwie naturgesetzlich in der Art und Weise, wie wir wirtschaften, angelegt?
Also ich würde sagen, das hat was damit zu tun, wie produktiv so Jobs letztlich sind und wie einfach sie vielleicht auch durch Maschinen zu ersetzen sind, wie selten die Leute sind, die die entsprechenden Fähigkeiten haben dafür. Aber letztlich auch, wie gut sich die Produkte daraus verkaufen lassen. Letztlich ein Maß von Produktivität steckt da schon hinter. Und da haben wir insbesondere in der Industrie in den letzten, weiß ich nicht, 100 Jahren, haben wir auch eine Bewegung dazu, dass die Komplexität des typischen Jobs steigt, dass die Autonomie steigt und so weiter. Und wir haben eben gerade die so eine starke Abnahme der ganz schlecht bezahlten Jobs in der Industrie. Und deshalb ist es so spannend, die Industriearbeitsplätze zu halten. Rüdiger hat ja gefragt, ob ich da eher dabei wäre zu sagen, ja, da sollte man schon drüber nachdenken. Glaube ich. Andererseits glaube ich auch aus meiner Erfahrung als Kind des Ruhrgebiets, dass es nicht darum geht, die alten Industrien weiter zu subventionieren und so zu erhalten, sondern natürlich Und das ist der Unterschied vielleicht zwischen dem Ruhrgebiet, sagen wir mal zumindest bis Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts und Mittel- und Nordengland, dass man gezielt Strukturwandel befördert in Richtung von hochqualitativen Jobs, das können Dienstleistungsjobs sein oder auch Industrie, aber eben nicht Burgerflipping. Und das ist halt zentral. Es geht eher um die Frage, kann ich vielleicht diese energieintensive Industrie dadurch ersetzen, dass ich nochmal gute Universitäten baue oder andere Dienstleistungszentren schaffe.
Die dann die Afrikaner ausbilden.
Ja, zum Beispiel, oder aber auch, was in England sich dann in London angesammelt hat, Finanzindustrie, Anwälte etc. Auch das sind Industrien, die müssen nicht, also gibt es natürlich Agglomerationseffekte, die dafür sprechen, aber das muss ja nicht so sein und was weiß ich, was es noch alles an auch an spannenden neuen Dingen gibt. Keiner kennt die Zukunft, die sich da entwickeln.
Wir haben ja insofern einen Hinweis bekommen und das ist vielleicht die positive Nachricht, warum man da vielleicht dann doch am Ende gelassener sein kann. Nicht jede Industrie ist sehr energieintensiv.
Ja.
Und woher wissen wir das? Wir wissen das aus der Diskrepanz zwischen dem Index der Industrieproduktion der energieintensiven Sektoren und dem allgemeinen Index der Industrieproduktion. Wir haben ja diese Diskussion jetzt schon mehrfach geführt. Wir haben gesehen, dass die Produktion der energieintensiven Industrien in der Tat massiv nach unten gegangen ist. Also es gab einen Schaden, in der Tat, es gab einen Schaden durch das russische, also von Russland verhängte Energieimportstopp und auch dem Ölimportstopp, den wir dann verhängt haben. Den Schaden gibt's, aber es gab eben, und das war immer der Unterschied, das war die Diskussion, die wirtschaftspolitische Diskussion des letzten Jahres, es gab diese Kaskadeneffekte nicht, ja. Und das liefert zumindest einen Hinweis darauf, dass es ja eine ganz viele Industrien gegeben haben muss, die nicht energieintensiv sind, die den Verlust der Industrieproduktion in den energieintensiven Betrieben wettgemacht haben, sodass die Gesamtindustrieproduktion eben mehr oder weniger flach verlief, ja, oder sogar leicht anstieg. Das heißt, mit anderen Worten, es muss, was immer das dann auch genau ist, es muss viele Sektoren geben, die offensichtlich von auch sehr hohen Energie- und Gaspreisen gar nicht so berührt sind, ja. Und vielleicht müssen wir die einfach ausbauen und dafür sorgen, dass die weiterhin gute Jobs liefern, die dann eben auch ein Mittelstands- oder ein Mittelklasse-Leben ermöglichen.
Welch ein Schlusswort. Rüdiger Bachmann und Christian Bayer, ich danke euch.
Tschüss. Tschüss.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.